Impfgeschichten und die Verharmlosung der NS-Medizin in der Corona-Impfkampagne.
Radio-Feature von Hubert Brieden.
Kapitel 1. Nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen. Jagdszenen aus Deutschland.
Im Oktober und November 2021 baute sich in Deutschland eine neue Corona-Infektionswelle auf. Inzwischen die vierte seit Beginn der Pandemie fast 2 Jahre zuvor. In einigen Bundesländern kamen die Intensivstationen an ihre Belastungsgrenzen. Öffentlichkeitswirksam inszenierte sich wieder einmal die Bundeswehr, die einige Schwerkranke per Lufttransport in andere Hospitäler überstellte. Über die Gründe für die Missstände in den Kliniken wurde und wird kaum geredet.
Erstens, die seit Jahren anhaltenden Privatisierungen und Kürzungen im neoliberal deregulierten Gesundheitswesen und in der Altenpflege sowie die Schließung von Krankenhäusern und die Reduzierung von Intensivpflegebetten. Zweitens, die Verabreichung von neuartigen gentechnisch hergestellten Impfstoffen, die nicht ausgetestet waren, über deren mittel- und langfristigen Wirkungen und Nebenwirkungen daher keine Aussagen getroffen werden konnten und deren Immunisierungspotenzial sich inzwischen als zeitlich äußerst begrenzt herausstellte.
Auf den Intensivstationen musste neben Ungeimpften eine zunehmende Zahl von mehrmals Geimpften behandelt werden und die Ansagen über die Zeitspannen bis zur nächsten, übernächsten und weiteren Nachimpfungen wurden immer kürzer. Und das bei erheblichen Nebenwirkungen. Bei einem Teil der erkrankten Geimpften können die Impfstoffe immerhin schwere Krankheitsverläufe verhindern. Aber dazu wären auch inzwischen entwickelte Medikamente einsetzbar.
Da von Beginn der Impfkampagne an so getan worden war, als handle es sich um einen normalen Impfschutz, der längerfristig immunisiere, was angesichts fehlender Erfahrungen nicht hätte geschehen dürfen, konnten Frustrationen bei den Geimpften nicht ausbleiben, von denen sich viele nur geimpft hatten, um sich wieder frei bewegen zu können. Nun sahen sie sich getäuscht, denn sie wurden bereits wieder zur nächsten Impfung einberufen und mussten sich testen lassen. Das sogenannte Freiimpfen entpuppte sich als das, was es von Anfang an war: eine Illusion. Die Glaubwürdigkeit der gesamten Impfkampagne stand und steht zur Disposition.
In dieser Situation griffen PolitikerInnen, VertreterInnen von Ärzteverbänden und der Medizinalbürokratie zu einem bewährten Mittel: Sündenbockpolitik. Um nicht über die Ursachen der Pandemie, die Mängel der Impfstoffe und die Deregulierung des Gesundheitswesens reden zu müssen, wurden die Ungeimpften nicht nur für die aktuelle Krise, sondern für die gesamte Pandemie verantwortlich gemacht. Es handelte sich um eine Pandemie der Ungeimpften, hieß es landauf, landab. Die Covid-19-Zoonose war in der Fleischindustrie und der Massentierhaltung entstanden und nun waren die Ungeimpften verantwortlich. Nicht einfach nur Ungeimpfte, sondern die Ungeimpften, also jeder einzelne Ungeimpfte, trug die Verantwortung für die weltweite Pandemie und die vierte Welle, auch wenn er gesund und getestet war. Weltärztepräsident Montgomery verschärfte die Hetze und gab die Parole von der Tyrannei der Ungeimpften aus. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, assistierte dem Ärztefunktionär und meinte, 20% der ungeimpften Erwachsenen reichten aus, um eine ganze Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen. Warum 80% Geimpfte sowie Genesene nicht ausreichen, um eine sogenannte Herdenimmunität aufzubauen, erklärten die Herren nicht. Denn dann hätten sie über die Qualität der eingesetzten Impfstoffe reden müssen.
Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vom FDP-Vorstand legte noch eine Schippe nach, als sie Ungeimpfte belehrte, sie sollten sich, Zitat, im Klaren darüber sein, dass sie nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren dürfen. Zitat Ende. Wollte sie damit ausdrücken, dass nur die Mehrheit befugt sei, Minderheiten zu terrorisieren? Es tat sich aber noch ein anderer Abgrund auf. Gegner der neuartigen Impfstoffe, bislang fälschlich verallgemeinert als Impfgegner und Corona-Leugner bezeichnet, um sie so in die Nähe von weltfremden Irren zu rücken, wurden nun des Massenterrors bezichtigt. Dass im Kampf gegen Terroristen alle Mittel recht sind, dürfte speziell in Deutschland bekannt sein. Die FDP-Militärexpertin wurde inzwischen Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Dass der Kampf gegen die Corona-Pandemie als militärischer Kampf aufgefasst wird, zeigte sich, als die neue Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen die Tradition der Merkel-Regierung fortsetzte und einen Bundeswehrgeneral, der unter anderem in Afghanistan und im Kommando territoriale Aufgaben der Bundeswehr Erfahrungen sammeln konnte, zum Vorsitzenden des Covid-Krisenstabes machte.
Tiermediziner Lothar H. Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, einer staatlichen Gesundheitsbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit, die ihre Maßnahmen eng mit dem Covid-Krisenstab koordiniert, blies in seiner sogenannten Wutrede zur Jagd auf die terroristische Minderheit.
Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen, zum Beispiel indem sie sich freitesten lassen.
Mit militärischen Fragen hatte sich Wieler von 2011 bis 2020 als Mitglied im Wehrmedizinischen Beirat des Verteidigungsministeriums vertraut machen können. Nach dem Freiimpfen gab es nun auch das Freitesten. Letzteres sollte für Ungeimpfte unmöglich gemacht, jeder Fluchtweg verbaut werden. Ein freies Leben sollte es für Ungeimpfte nur noch nach der Kapitulation der Impfung geben. Ein bemerkenswertes Demokratieverständnis. Dabei wäre das Testen von Ungeimpften und Geimpften eine effektive und sinnvolle Maßnahme gegen die Pandemie gewesen, weil so früh und rechtzeitig Ansteckungen hätten festgestellt werden können. Gleichzeitig hätte die immer offensichtlicher werdende Spaltung der Gesellschaft vermieden werden können. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass es nicht um eine effektive Bekämpfung der Covid-Pandemie ging, sondern um die Durchsetzung des Impfens aus Prinzip und um jeden Preis. Und das mit Impfstoffen, die allenfalls kurzfristig immunisieren, die erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen aufweisen und deren mittel- und langfristigen Nebenwirkungen nicht zuletzt für das körpereigene Immunsystem unbekannt sind.
Um den Druck auf Ungeimpfte aufrechtzuerhalten, wurde in verschiedenen Bundesländern die sogenannte 2G-Regelung im Einzelhandel und anderen Bereichen eingeführt. Das heißt, auch als gesund getestete Ungeimpfte blieben von großen Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen und wurden in ihren Grundrechten und in ihrer Berufsausübung eingeschränkt. Dass für rund 20% der Bevölkerung ein Sonderrecht mit eingeschränkten Grundrechten etabliert wird und dies von vielen stillschweigend akzeptiert oder sogar befürwortet wird, sagt einiges über die demokratische Verfasstheit großer Teile der deutschen Gesellschaft. In Niedersachsen wurde die 2G-Regelung im Einzelhandel inzwischen vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg als epidemiologisch unwirksam, unverhältnismäßig und daher als rechtswidrig vorläufig aufgehoben. Daraufhin beschimpfte Ärztefunktionär Frank Ulrich Montgomery die Justiz.
Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten. Da maßt sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen haben, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen. Da habe ich große Probleme. Es gibt Situationen, in denen es richtig ist, die Freiheitsrechte hinter das Recht auf körperliche Gesundheit nicht nur der eigenen Person, sondern aller einzureihen.
Vom System der Gewaltenteilung, der Rolle der Justiz in diesem System und vom Grundgesetz hält Montgomery offensichtlich nichts. Seine wissenschaftliche Auffassung hält er für unangreifbar und absolut richtig. Er möchte ohne jegliche Kontrollmöglichkeiten zusammen mit kompatiblen Politikern durchregieren. Hier offenbart sich ein totalitäres Denken, das angesichts der verheerenden Rolle, welche die Medizin in Deutschland schon einmal spielte, erschreckend ist. Die Hetze gegen Ungeimpfte eröffnete die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht, die inzwischen an Fahrt aufgenommen hat.
Begleitet und abgerundet wurde dieses Szenario durch Radiosendungen und Fernsehfilme, wie etwa die Dokumentation Geschichte des Impfens im ZDF. Gleich im ersten Satz heißt es:
Bei den Nazis war das Impfen freiwillig, in der DDR war es Pflicht. Und in Westdeutschland zierte man sich.
Im Dritten Reich der Nazis muss es also vergleichsweise locker und liberal zugegangen sein, ganz anders als im Obrigkeitsstaat DDR. Neonazis werden sich bestätigt fühlen. Die Geschichtslegende geht dann so weiter. Die Nazis seien Impfgegner gewesen, die aus antisemitischen Gründen eine Impfpflicht ablehnten. Suggeriert wird, sie seien genauso irrational gewesen wie die heutigen Corona-Impfgegner, die wiederum in der Tradition der Nazis stünden, also auch Antisemiten seien. Demgegenüber erscheint die Wissenschaft, wie sie etwa im Robert-Koch-Institut betrieben wird, als rational, neutral und über dem irrationalen Schwachsinn stehend. Benannt sei die Behörde, so wird spekuliert, nach einem Mann,
ohne dessen Entdeckung es Impfung vermutlich gar nicht gäbe.
Abschließend wird die rhetorische Frage gestellt:
Impfungen als politische Entscheidung, was wohl Robert Koch dazu gesagt hätte?
Damit die Frage auch vom durchschnittlichen ZDF-Zuschauer richtig beantwortet werden kann, folgt der Hinweis:
Klar ist nur, dem Virus ist es vermutlich egal, wo man politisch steht.
Ob klar, vermutlich oder egal, einmal mehr wurde bestätigt, Impfgegner waren und sind komplett irre. Fast ist man geneigt zu fragen, was denn Adolf Hitler zur Behauptung gesagt hätte, unter seinem Regime sei das Impfen freiwillig gewesen. Ein anderes Beispiel. In einer Ausgabe der Sendereihe Zeitreise des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Titel »Die Geschichte der Impfgegner« wird immerhin erwähnt, dass es Euthanasie und Zwangssterilisationen während der NS-Diktatur gab, ohne allerdings die Zusammenhänge zur Impfpolitik zu erläutern. Viele Nazis hätten die Impfpflicht für eine jüdische Erfindung gehalten. Fragen nach der Relevanz solcher Haltungen für die NS-Impfpolitik und den Wissenschaftsbetrieb werden nicht gestellt. Angesichts dieses Umgangs mit der Geschichte bleibt wohl nichts übrig, als selber einen Blick in die Vergangenheit zu tun.
Kapitel 2: Wie alles anfing. Beginn der Pockenschutzimpfung im 18. Jahrhundert.
Im Laufe der Geschichte war das Impfen gegen infektiöse Krankheiten in den verschiedenen Ländern und auch in Deutschland, auf das wir uns hier konzentrieren wollen, sehr unterschiedlich geregelt. Die Möglichkeiten reichten von freiwilligen, individuellen Impfungen, die auch individuell dokumentiert wurden, bis zum Impfzwang für einzelne Bevölkerungsgruppen in Form von Massenimpfungen und zentralen Impfregistern. Welche Varianten, die auch miteinander kombiniert werden konnten, sich durchsetzten, hing nicht nur von medizinischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten ab, sondern auch von den politischen Verhältnissen und, nicht zuletzt, von militärischen Anforderungen. Diese widerspruchsvolle Geschichte lässt sich am Beispiel der Pockenschutzimpfung gut verdeutlichen.
Bei den Pocken, manchmal auch Blattern genannt, handelt es sich um eine von Mensch zu Mensch übertragene Viruserkrankung, die bereits in der Antike bekannt war. Vermutlich war die Krankheit aus Virenmutationen von Haustieren entstanden, Kamelen, Pferden oder Rindern. Diese Zoonosen waren nun in der Lage, auf Menschen überzuspringen. Im 16. Jahrhundert entwickelten sich die Pocken in Europa zur gefährlichen Epidemie, der 10-15% der Bevölkerung zum Opfer fielen. 80% der Infizierten waren Kinder unter 10 Jahren. 25-40% der Infizierten starben an den Pocken. Es waren damals Zeiten grundlegender wirtschaftlicher, sozialer und politischer Umbrüche auf dem Lande und in den wachsenden Städten. Zeiten von Kriegen und Hungersnöten. Gleichzeitig bekam der Nah- und Fernhandel eine größere Bedeutung und die kolonialen Eroberungen wurden vorangetrieben. Ansteckende Krankheiten konnten sich schneller verbreiten, zumal die Wohnsituation der meisten Menschen erbärmlich war und sanitäre Einrichtungen weitgehend fehlten. Besonders gefährdet waren Menschen, deren Immunsystem auf den Erreger nicht eingestellt war. Deshalb fielen große Teile der indigenen Bevölkerung in Amerika den aus Europa eingeschleppten Seuchen zum Opfer, nicht zuletzt den Pocken.
Den Namen trägt die Krankheit, die mit Kopf- und Gliederschmerzen, Erbrechen und hohem Fieber einhergeht, wegen der eitergefüllten Pusteln oder Pocken, die sich nach einiger Zeit auf der Haut bilden. Etwa nach 10 Tagen tritt bei schweren Verläufen der Tod ein. Die oft durch Pockennamen gezeichneten, manchmal auch erblindeten Genesenen sind über lange Zeit immun gegen die Krankheit.
Bereits Ende des 18. Jahrhunderts war dem Landarzt Edward Jenner, der von 1749 bis 1823 lebte, in England aufgefallen, dass Rinderhirten und Melkerinnen, die sich mit dem harmloseren Kuhpocken angesteckt hatten, von den für Menschen gefährlichen Pockenerregern nicht mehr infiziert wurden. Jenner stellte daraufhin einen ersten äußerst riskanten Impfversuch an.
Er ritzte die Haut eines gesunden Jungen an und brachte die Flüssigkeit aus einer Kuhpocke an der Hand einer infizierten Melkerin in die Wunde ein. 6 Wochen später injizierte er der Versuchsperson das gefährliche menschliche Pockenvirus. Der Junge blieb gesund. Daraufhin wiederholte Jenner den Versuch mit seinem eigenen Sohn, der sich ebenfalls nicht ansteckte. Das Wort Vakzin, abgeleitet vom lateinischen vacca, Kuh, erinnert noch heute an die Entdeckung des Impfens und die Gewinnung von Impfstoffen aus lebenden und toten Krankheitserregern. Unter historischen und etymologischen Aspekten ist der Begriff Vakzin für die neuartigen gentechnisch hergestellten Impfstoffe irreführend.
Kapitel 3: Impfpolitik in den Feudalstaaten des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Pockenschutzimpfungen fanden in verschiedenen europäischen Ländern schnell weitere Verbreitung. Ihre militärische Bedeutung wurde bereits von Napoleon erkannt, der etwa die Hälfte seiner Armee impfen ließ. In den deutschen Kleinstaaten wurden Pockenschutzimpfungen auf unterschiedliche Weise gesetzlich geregelt. 1807 wurden zunächst in Bayern, später dann auch in Hessen, Waldeck, Pyrmont, Baden, Württemberg und Nassau sowie im Königreich Hannover die Impfpflicht für Kinder eingeführt. In Preußen dagegen gab es keinen Impfzwang. Hier setzte man mehr auf Freiwilligkeit und die Entscheidungsbefugnis der Eltern. Indirekter Druck wurde ausgeübt, indem die Zulassung von Kindern und Jugendlichen zum öffentlichen Schulwesen und auch die Bewilligung von Armenhilfe von der Pockenschutzimpfung abhängig gemacht wurde. Militärs und deren Angehörige dagegen waren verpflichtet, sich impfen zu lassen. Dass Impfen nicht zuletzt eine militärstrategische Bedeutung hatte, zeigte sich im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Die weniger geimpfte französische Armee erlitt durch Pockenerkrankungen mehr Verluste als die nur unwesentlich betroffene preußisch-deutsche Truppe. Allerdings brachten französische Kriegsgefangene die Pocken zur wenig geimpften deutschen Bevölkerung, sodass in Preußen ca. 60.000 Menschen daran starben.
Der Krieg und seine Folgen trug zur Ausbreitung der Epidemie bei. 1874, 3 Jahre nach Gründung des deutschen Einheitsstaates unter preußischer Führung, wurde mit dem Reichsimpfgesetz eine einheitliche Impfregelung in Deutschland und ein Zwang zur Pockenimpfung für gesunde 1- und 2-jährige Kinder sowie eine Wiederholungsimpfung für 12-jährige eingeführt. Impfärzte überwachten das staatlich finanzierte Impfen und die Durchsetzung des Impfzwangs. Durchgeführt wurde das Impfen ortsnah zu gesonderten Terminen durch Impfärzte und andere berechtigte Mediziner. Über die Impfung wurde eine persönliche Impfbescheinigung ausgestellt, die zum Beispiel bei der Einschulung vorgelegt werden musste. Um den Erfolg der Impfung zu kontrollieren, hatten die Impfärzte eine Statistik zu führen, die an die staatlichen Behörden weitergegeben wurde. Für Eltern, die ihre Kinder nicht zur Impfung schickten, waren abgestufte Sanktionen vorgesehen. Bußgelder, Beugehaft und die Entziehung des Sorgerechts.
Nach der Verabschiedung des Impfgesetzes begannen breite gesellschaftliche Debatten über die Sinnhaftigkeit der obligatorischen Pockenschutzimpfung für Kinder. Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen und Ansteckungen durch das Impfen beflügelten solche Auseinandersetzungen. Erst nachdem in den 1880er Jahren Pockenimpfstoffe überwiegend auf Rindern hergestellt wurden, konnten Ängste vor Ansteckungen von Mensch zu Mensch verringert werden.
1883 wurde die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. Etwa zur gleichen Zeit nahmen neuartige Wissenschaften einen rasanten Aufschwung: Mikrobiologie, Bakteriologie und Hygiene. Die Entdeckung diverser Krankheitserreger führte zur Entwicklung neuer Medikamente und weiterer Impfstoffe. Da das Entstehen von Krankheiten nun erklärt werden konnte, wuchsen sowohl individuelle als auch gesellschaftliche bzw. staatliche hygienische und gesundheitliche Anforderungen. Die Menschen sollten nun nicht mehr nur für die eigene Gesundheit verantwortlich sein, sondern auch für die der deutschen Gesellschaft. Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende und sich schnell ausbreitende deutsch-nationale, völkische Ideologien mischten sich mit biologistischem Gedankengut. Biologische Vorgänge wurden nicht zuletzt in den wissenschaftlichen Diskursen immer mehr auf gesellschaftliche Entwicklungen übertragen. Sozialdarwinismus sowie Sozial- und Rassenhygiene kamen immer mehr in Mode.
Mit der Gründung des Deutschen Reiches wurden auch die Gesundheitsbehörden nach und nach den zentralen, obrigkeitsstaatlichen Strukturen und Erfordernissen angepasst. 1891 entstand mit dem Robert-Koch-Institut, benannt nach dem Entdecker des Tuberkuloseerregers, eine außeruniversitäre Forschungsinstitution für Mikrobiologie und Seuchenbekämpfung, die eng mit den staatlichen Behörden verknüpft war. Zum Mitarbeiterstab gehörten von Anfang an auch Militärärzte. Bereits 1905 verfügte das Robert-Koch-Institut über eine tropenmedizinische Abteilung. Ihre historisch-ideologischen Wurzeln sind in der Kolonialexpansion des Wilhelminischen Kaiserreichs nach Afrika, Ostasien und Ozeanien zu suchen, in deren Folge sich auch in Deutschland die Tropenmedizin als medizinisch-wissenschaftliche Disziplin entwickelte.
Die Aufgaben des Instituts bestanden neben der Seuchenbekämpfung, wie zum Beispiel während der Cholera-Epidemie 1892 in Hamburg, in der Beratung von Regierungsstellen in Fragen der Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, der Erarbeitung von Gutachten, Gesetzestexten und Richtlinien und der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen in praktische Bekämpfungsmaßnahmen. Zunächst gehörte das Institut wie auch die Universitäten zum Ressort des Ministeriums der geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. 1911 wurde es dem Innenministerium unterstellt und damit noch weiter von der universitären Forschung abgekoppelt. Mit der Ausdifferenzierung des Wissens über verschiedene Krankheitserreger wurden im Institut weitere Spezialabteilungen eingerichtet, während des Ersten Weltkrieges auch eine eigenständige Pockenabteilung.
Dass Seuchenbekämpfung von strategischer militärischer Bedeutung sein konnte, zeigte sich einmal mehr bei der Vorbereitung des Ersten Weltkrieges, als im vorgesehenen Aufmarschgebiet zu Frankreich in Südwestdeutschland systematisch der Typhus, eine bakterielle Krankheit, bekämpft wurde, um mögliche Infektionsgefahren für die deutsche Truppe zu minimieren. Im Robert-Koch-Institut arbeiteten stets zwei oder drei Militärärzte, die, wie etwa Friedrich Karl Kleine, 1869 bis 1951, auch Erfahrungen in der Tropenmedizin gesammelt hatten, was für die kolonialen Eroberungen des Deutschen Reiches von Bedeutung war. Kleine hatte sich bereits an Tropenexpeditionen von Robert Koch beteiligt. Im Ersten Weltkrieg war er als Chefarzt der sogenannten Schutztruppe in Afrika aktiv gewesen. 1920 quittierte er im Rang eines Generaloberarztes den Heeresdienst und übernahm die Seuchenabteilung des Robert-Koch-Instituts. Der Typ des aus kaiserlichen Kolonial- und Militärdiensten stammenden Wissenschaftlers, so die Historikerin Annette Hinz-Wessels, habe auch während der Weimarer Republik auf der Ebene der Abteilungsleiter weiter fortgelebt. Ein Großteil der Ärzte und Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts verfügte über praktische Erfahrungen aus den Kolonialkriegen und aus dem Ersten Weltkrieg, war an das Prinzip von Befehl und Gehorsam gewöhnt und vertrat die dazugehörige deutschnationale und völkische Gesinnung. Kein Wunder also, dass sich dieses Personal schon lange vor 1933 dem Nationalsozialismus verbunden fühlte.
Kapitel 4: Pockenimpfung in der Weimarer Republik und Widerstand gegen die Impfpflicht.
Der Widerstand gegen die Impfpflicht für Kinder hatte im Kaiserreich begonnen und wurde während der Weimarer Republik von immer mehr Menschen unterstützt. Der Grund? Es war zu schwerwiegenden Impfnebenwirkungen bei gesunden Kindern durch verunreinigte Impfstoffe gekommen. Obwohl schon 1914 bekannt geworden war, dass Milzbrand und Tetanussporen in die Lymphe gelangen konnten, war eine Richtlinie für die bakteriologische Untersuchung des fertigen Pockenimpfstoffes, die vorschrieb, dass sowohl Keimart als auch Keimzahl bestimmt werden mussten, erst 1925 erlassen worden. Die Diskussionen über Verunreinigungen von Impfstoffen hielten bis in die NS-Zeit an. Weitere Qualitätsprüfungen an Versuchstieren wurden erst 1940 verpflichtend vorgeschrieben. In zahlreichen Berichten von Kreisärzten finden sich Hinweise auf Impfschadensfälle, so die damalige Bezeichnung.
Als 1930 in Lübeck nach einer kostenlosen Tuberkuloseimpfung an 256 Säuglingen 77 Kinder an der Seuche, gegen die sie eigentlich geschützt werden sollten, starben und 131 schwer erkrankten und teilweise schwere anhaltende Schäden davontrugen, erlebten die Kontroversen um Impfungen im Allgemeinen, aber besonders die Impfpflicht, einen neuen Aufschwung. Besonders aktiv war der Berliner Impfgegnerverein Groß-Berlin, dessen Arbeitsausschuss zur Verfolgung der Lübecker Kindertötung die betroffenen Eltern bei ihren politischen und juristischen Auseinandersetzungen zu unterstützen versuchte. Schon seit Jahren hatten sich Impfgegnerinnen und Gegner für die Abschaffung bzw. Lockerung des Reichsimpfgesetzes und ein Ende von Pflichtimpfungen eingesetzt. Man verwies zum Beispiel auf England, wo die Ablehnung der Impfung aus Gewissensgründen möglich und eine Strafverfolgung nicht vorgesehen war. Impfbefürworter beobachteten diese Anti-Impfaktivitäten sehr genau und versuchten sie mit legalen Sanktionen zu bekämpfen.
Auch bei der Pockenschutzimpfung kam es immer wieder zu schweren Schadensfällen, vor allem der postvakzinalen Enzephalitis, also einer Gehirnhautentzündung infolge der Impfung. Statistisch trat diese Erkrankung zwar relativ selten auf, verlief aber bei den betroffenen Kindern in der Regel tödlich. Daraufhin hatte sich bereits 1926 die Pockenkommission der Hygieneorganisation des Völkerbundes in Haag mit dem Problem befasst. Einer der Teilnehmer war der Bakteriologe Heinrich A. Ginz, Vorsteher der Staatlichen Impfanstalt Berlin und Leiter der Pockenabteilung des Robert-Koch-Instituts, der einen Zusammenhang zwischen Impfung und Enzephalitis bis in die Mitte der 1930er Jahre kategorisch abstritt, sich vehement für Zwangsimpfungen einsetzte und jegliche Versuche in anderen Ländern, den Impfzwang zu lockern, scharf kritisierte. Er war der Meinung, ausschließlich durch Impfungen könne die Krankheit bekämpft werden. Dann sah er sich aber doch veranlasst, dem Minister für Volkswohlfahrt im Juni 1932 zu empfehlen, die Impfschnitte von 4 auf 2 zu reduzieren, also die Dosierung zu verringern. Seine Begründung? Nach der Pockenschutzimpfung von 1931 hätten sogenannte nervöse Komplikationen in 33 Fällen zum Tod geführt. Aber nach Prüfung von 15 Todesfällen käme als Ursachen nicht nur die Hirnhautentzündung in Betracht, sondern fibrile Hirnödeme. Erst im April 1934 wurden 2 Impfschnitte und damit die niedrigere Dosis per Erlass verbindlich vorgeschrieben.
Kapitel 5: NS-Diktatur. Impfpolitik, Rassenfrage und das Prinzip von Auslese und Ausmerze.
Nach der Etablierung der Regierung Hitler und der Entlassung jüdischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch am Robert-Koch-Institut und damit der Ausschaltung missliebiger Konkurrenz begannen für Medizin und Forschung rosige Zeiten. Der Arzt hatte für die Gesundheit von Volk und Rasse zu sorgen. Beim Entscheidungskampf um Lebensraum, so wurde auf einer pädagogischen Tagung im August 1933 propagiert, bedürfe es einer Rasse, die bei möglichst geringer Pflege am leistungsfähigsten und widerstandsfähigsten ist. Rudolf Hess meinte militärisch knapp: Ein gesundes Volk siegt. Damit bestand die Pflicht des Individuums, sich im Interesse des deutschen Volkes gesund und für die bevorstehenden Kriege bereitzuhalten. Alles Schwache und Kranke musste beseitigt, alles Gesunde gefördert werden. Das Grundprinzip der NS-Gesundheitspolitik bestand in der Selektion. Gesundheit wurde zur Pflicht und war Bestandteil des Dienstes an der arischen Rasse und am Herrenvolk. Der Anatom Wilhelm Pfuhl forderte, liberalistische Vorurteile zu beseitigen, so das angebliche Recht des Einzelnen auf seinen Körper. Ärzte waren biologische Soldaten und Funktionsträger des NS-Regimes, die für die Einhaltung der gesundheitlichen Pflichten des Volksgenossen zu sorgen hatten. Dies implizierte den totalen ärztlichen Zugriff auf das Individuum. Nie in der Geschichte hatten Ärzte solche Macht und so unbegrenzte Möglichkeiten wie in der NS-Zeit. Wenig verwunderlich ist es daher, dass der Organisationsgrad von Ärzten in der NSDAP der höchste von allen Berufsgruppen war. Er lag bei 45%.
Auch Infektionsschutz und damit Impfforschung und Impfpolitik dienten der NS-Rassenpolitik. Seuchenbekämpfung liege, wie in einem medizinstatistischen Text von 1934 zu lesen ist,
in allergrößtem Interesse der Erhaltung der Volksgesundheit, des Bestandes des Volkes, der Arbeitskraft der Volksgenossen und, nicht zu vergessen, auch im finanziellen Staatsinteresse.
Opposition gegen die Impfpolitik war nicht mehr erwünscht. Am 20. Dezember 1933 wurde per Verordnung die sogenannte impfgegnerische Propaganda verboten. Vereinigungen der Impfgegner wurden aufgelöst, das Vermögen eingezogen, Publikationen beschlagnahmt. Jegliche weitere Betätigung war bei Strafe verboten. Damit veränderte sich die Auseinandersetzung um die Pockenimpfpflicht sowohl quantitativ als auch qualitativ. Kritik oder gar Verweigerung konnten jedoch nicht vollständig unterbunden werden. Dazu die Historikerin Anja Laukötter.
Zahlreiche Fälle sogenannter Impfentzieher sind bis in die 1940er Jahre dokumentiert. Sie wurden mit Geldbußen zwischen 20 und 50 Reichsmark oder Haftstrafen von bis zu 3 Tagen sanktioniert. Die Strafen wurden, falls notwendig, jährlich wiederholt. Auch die Impfung unter polizeilichem Zwang wurde in dieser Zeit nachweislich ausgeübt, wenn vorherige polizeiliche und gerichtliche Strafen keine Wirkung zeigten.
Bestraft wurden die Erziehungsberechtigten, also in der Regel die Eltern der Kinder. Zwar gab es einzelne Nazis, die sich gegen Impfungen positionierten, doch für die Impfpolitik und die wissenschaftlichen Forschungen blieb das weitgehend ohne Belang. Innerhalb der Gesundheitsbehörden gab es durchaus noch Debatten über den Sinn von Zwangsimpfung, zum Beispiel zwischen Impfanstalten und Reichsgesundheitsamt. Impfanstalten waren schon vor 1933 eingeführt worden und sollten eine flächendeckende Durchimpfung der Bevölkerung gewährleisten. Sie hatten Impftermine und die Beschaffung möglichst kostengünstiger Impfstoffe zu organisieren und deren Qualität zu überprüfen. Mit dem Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens von 1935 wurden Gesundheitsämter etabliert, die für die Erb- und Rassenpflege, die Gesundheitspolizei und die Bekämpfung ansteckender Krankheiten zuständig sein sollten. Amtsärzte bzw. Medizinaldezernenten kontrollierten die Durchführung und Qualität der Impfungen. Die von den Impfärzten erstellten Berichte wurden den Aufsichtsbehörden übermittelt.
Ärzte und der gesamte Medizinbetrieb hatten staatliche Funktionen. Jeglicher Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient war damit der Boden entzogen. Jede Schulreihenuntersuchung hatte die Funktion, Schwache und Kranke auszusondern. Ziel war die totale medizinische, biologische und soziale Kontrolle der Bevölkerung als Voraussetzung für den totalen Krieg. Der als rassisch wertvoll definierte, das heißt der ökonomisch und militärisch benötigte Teil der Bevölkerung, sollte durch Impfungen und andere Gesundheitsmaßnahmen geschützt und gefördert werden. Als rassisch minderwertig definierten Ärzte und wissenschaftliche Experten neben Behinderten und psychisch Kranken auch Alkoholiker, Arbeitsverweigerer, Kriminelle, sogenannte Asoziale, Nörgler und Querulanten, also sozial und politisch Unangepasste. Aufwendige Forschungen sollten belegen, dass ökonomisch und militärisch nicht verwertbare Verhaltensweisen Ausdruck genetischer Deformationen seien. Die Träger dieser vermeintlichen Erbkrankheiten sollten identifiziert und unschädlich gemacht werden. Im Grunde sollte die soziale Frage durch erbbiologische, genetische und polizeiliche Maßnahmen endgültig gelöst werden.
Das alles waren keine Erfindungen der Nazis. Die internationalen Diskussionen von Genetikern, Medizinern, Erbbiologen und Eugenikern hatten bereits in den 1920er Jahren an Fahrt aufgenommen und setzten sich in den 1930er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg fort. Deutsche Wissenschaftler standen nicht abseits, waren in diese Diskussion eingebunden und gehörten zur internationalen Wissenschaftselite, so etwa der führende Erbbiologe und Rassenhygieniker Ottmar Freier von Verschur und sein Assistent, der Humangenetiker Josef Mengele.
Der britische Schriftsteller Aldous Huxley, der die internationalen Debatten solcher Experten und deren soziale und politische Vorstellungen von der erbbiologischen Verbesserung der Menschheit bestens kannte, veröffentlichte bereits 1932 seinen utopischen Roman Brave New World, Schöne neue Welt, in dem er die Horrorvision von einer Gesellschaft beschreibt, in der der Zwang zur Gesundheit und Schönheit realisiert wurde. Nur eine Gruppe sogenannter Wilder widersetzt sich dem totalitären Zugriff und zieht es sogar vor, gegebenenfalls lieber hässlich, unglücklich und krank zu sein, als sich dem lebensfeindlichen Gesundheitsterror der Gesellschaft zu unterwerfen.
Im Folgejahr eröffneten sich in Deutschland mit der Installierung der Regierung Hitler alle Möglichkeiten, die schöne neue Welt zu realisieren. Dazu der Historiker Karl-Heinz Roth.
Die industriellen Planer der Massenvernichtung hatten die langfristige Erzeugung des schönen neuen Menschen vor Augen. Und diese Utopien gingen mit den damaligen biologisch-wissenschaftlichen Vorstellungen konform, wie der drohende Niedergang der Menschengattung zu stoppen sei. Die Menschenzucht-Utopien der Nazis waren populationsgenetisch legitimiert und wurden mit den wissenschaftlichen Methoden und Möglichkeiten von damals betrieben.
Als unbrauchbar stigmatisierte Menschen kamen in Konzentrationslager. Sie durften keine Kinder bekommen. Ihnen wurde das Recht auf körperliche Unversehrtheit abgesprochen. Sie wurden gemäß dem bereits im Juli 1933 verabschiedeten Gesetz über die Verhütung erbkranken Nachwuchses, dem Grundgesetz des Nationalsozialismus, wie es die Historikerin Gisela Bock bezeichnete, durch chirurgische Eingriffe oder radioaktive Strahlung zwangsweise sterilisiert. Betroffen waren zwischen 1934 und 1945 rund 400.000 Menschen. Verantwortlich für die Durchsetzung der Zwangsmaßnahmen waren eigens etablierte Erbgesundheitsgerichte, außerdem Gesundheitsämter, Amtsärzte und Krankenhäuser. Darüber hinaus wurden schätzungsweise 300.000 Menschen ermordet. Laut Nazi-Jargon handelte es sich um unproduktive Ballastexistenzen und lebensunwertes Leben.
Auslese und Ausmerze waren die mörderischen Grundprinzipien entfesselten staatlichen und medizinischen Handelns. Dies zeigte sich auch in der Impfpolitik. Besonders die Wehrmacht wurde gegen verschiedene Krankheiten geimpft, damit die Soldaten bei ihren Vormärschen, die auch durch seuchenbelastete Gebiete führte, möglichst nicht durch Krankheiten außer Gefecht gesetzt würden. Impfen hatte im Zweiten Weltkrieg strategische Bedeutung. Während Wehrmachtssoldaten Anfang der 1940er Jahre etwa im besetzten Polen zu Reihenimpfungen gegen Fleckfieber anstanden, wurde der jüdische Teil der Bevölkerung mit solchen polizeilichen Begründungen ghettoisiert. Der Jude galt in der deutschen Propaganda als Überträger von gefährlichen Seuchen schlechthin und wurde mit Läusen und Ratten gleichgesetzt. Die deutschen Behörden ließen im besetzten Polen Plakate aufhängen mit der Aufschrift »Juden, Läuse, Flecktyphus« und »Meiden Sie Flecktyphus, meiden Sie Juden«. Im Reichsgebiet gehörten psychisch kranke jüdische Patienten und Patientinnen zu den ersten, die im Rahmen der Euthanasie ermordet wurden.
Auch in der Forschung brauchten Rücksichten nicht mehr genommen zu werden. Dies gilt auch für die Entwicklung von Impfstoffen. Im Robert-Koch-Institut bemühte sich der Bakteriologe Professor Heinrich Ginz, gleichzeitig NSDAP und SA-Mitglied, weiterhin um die Verbesserung des Pockenimpfstoffs, obwohl in Deutschland immer weniger Menschen an der Seuche erkrankten. Nicht zuletzt ging es um die Fragen, wie Impfstoffe schnell, haltbar und kostengünstig produziert werden könnten, zum Beispiel auf Kälberlymphe, Kaninchenhornhaut oder in Hühnereiern. 1936 beantragte Ginz beim Innenministerium finanzielle Mittel, Zitat, zur weiteren Erforschung der entkeimten Lymphe und für eine Versuchsreihe an Menschen. Zitat Ende. 1940 interessierte er sich für ein Impfverfahren, das vom Institut Pasteur in Dakar entwickelt worden war, die Skarifikation. Der Impfstoff, eine Mischung aus Pocken- und Gelbfiebererregern, wurde nicht subkutan gespritzt, sondern durch das Einritzen der Haut in den Körper eingebracht. Ginz hielt das Verfahren für möglicherweise bedeutungsvoll, Zitat, für alle an der Kolonisierung Afrikas interessierten Völker. Zitat Ende. Daraufhin wurden in den Wittenauer Heilstätten in Berlin an psychisch Kranken unter anderem auch Versuche mit dieser Impfmethode durchgeführt.
Als sich abzeichnete, dass sich mit Arbeiten auf dem Gebiet der Pockenforschung keine wissenschaftliche Karriere mehr machen ließ, verlegte sich Ginz auf die Karies- und Parodontoseforschung. Auch auf diesem Gebiet nutzte er menschliche Versuchskaninchen. Mit Hilfe der SS verschaffte er sich für seine Forschungen den Zugriff für medizinische Experimente an Häftlingen in verschiedenen Konzentrationslagern. Da auch die Impfpolitik im Rahmen der NS-Medizin dem Selektionsprinzip verpflichtet war, sollten Vakzine beim Einsatz im gesunden Herrenvolk unter keinen Umständen irgendwelche Schäden verursachen. So gingen NS-Mediziner und Hygieniker zum Beispiel bei der aufgrund des Krankheitsverlaufes eher komplizierten Tuberkuloseschutzimpfung vorsichtig vor. Unerwünschte Zwischenfälle wie bei der Lübecker Impfkatastrophe von 1930 sollten unter allen Umständen vermieden werden. Der Reichsgesundheitsbeirat hatte damals die Konsequenzen gezogen und von einer Tuberkuloseschutzimpfung abgeraten. 1934 konstituierte sich ein Reichstuberkuloseausschuss im Rahmen der Reichszentrale für Gesundheitsführung neu, wo fortan die Vor- und Nachteile sowie die Gefahren verschiedener Lebend- und Totimpfstoffe für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen diskutiert wurde. Wegen der nach wie vor existierenden Unsicherheiten beim Umgang mit Lebend- und Totimpfstoffen verzichtete man auf eine Impfpflicht. Nach Ausbruch des Krieges kam es aufgrund der Verschlechterungen der sozialen Situation vieler Menschen wieder vermehrt zu Tuberkuloseerkrankungen. Die Frage nach Schutzimpfungen stellte sich also immer dringlicher und damit auch die Durchführung weiterer Impfversuche. Ende 1941 wurde bekannt, dass der Arzt Dr. Hilsinger aus Danzig sich aus eigener Initiative um einen Totimpfstoff aus Japan bemüht hatte, der natürlich auch noch getestet werden musste. Ein Oberregierungsrat im Reichsinnenministerium machte in einer Stellungnahme deutlich, dass
nach allen bisher vorliegenden Erfahrungen von einer Schutzimpfung gegen Tuberkulose beim Menschen kein Nutzen zu erwarten sei und dass ich persönlich gegen derartige Versuche am deutschen Menschen bin. Wenn er, Dr. Hilsinger, Immunisierungsversuche anstellen wolle, so will ich nichts dagegen einwenden, wenn diese Versuche an Polen und Juden in seinem Bezirk ausgeführt werden.
Weiter hieß es, der zuständige Referent im Reichsinnenministerium, Professor Kaiser Petersen, der gleichzeitig erster Generalsekretär des Reichstuberkuloseausschusses war, habe sich einverstanden erklärt. Reichsgesundheitsführer Dr. Conti und SS-Obersturmbannführer Mrugowski, Chef des Hygieneinstituts der Waffen-SS, hatten ebenfalls keine Bedenken gegen die Menschenversuche, die in den besetzten Ostgebieten, vor allem in der Ukraine, stattfinden sollten.
In der Folge intensivierten sich die Diskussionen über mögliche Impfstoffe, ihre Risiken und Möglichkeiten ihres Einsatzes. Im Reichstuberkuloseausschuss konstituierte sich im September 1942 eine Arbeitsgruppe Impfung, in die auch mehrere Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts eingebunden waren. Die Wissenschaftler informierten sich über den Stand der Forschung und auch über Impfversuche an sogenannten Idioten in der Berliner Heil- und Pflegeanstalt Wittenau und in Wien. In der Hauptstadt des von Deutschland annektierten Österreich hatte es seit 1941 Tuberkuloseimpfversuche an behinderten Säuglingen, insbesondere in der Universitätskinderklinik, gegeben, bei denen Probleme aufgetreten waren.
Die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten sollten durch weitere Impfversuche an sogenannten Reichsausschusskindern ausgeräumt werden. Seit 1939 diente der Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden, zur Tarnung der Ermordung von kranken Kindern und Jugendlichen, die als minderwertig definiert worden waren. Sie sollten vor ihrer Ermordung noch der Wissenschaft als Versuchsobjekte zugeführt und damit in Wert gesetzt werden. Eine Reihe von Kindern, die an den Impfversuchen mit Scharlach- und Tuberkuloseerregern in verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten schwer litten, starben infolge der Experimente.
Im weiteren Verlauf der Arbeit des Reichstuberkuloseausschusses kristallisierte sich immer mehr die Meinung heraus, dass die sogenannte Calmette-Impfung mit einem Lebendimpfstoff sinnvoll sein könnte. Zwar wurde ein allgemeiner Impfzwang nach wie vor abgelehnt, allerdings sollten einige Berufe in Zukunft nur noch nach einer TBC-Impfung ausgeführt werden können. In Betracht kamen vor allem jugendliches Krankenpflegepersonal.
Doch Reichsgesundheitsführer Dr. Conti sprach sich nach wie vor gegen eine allgemeine Tuberkuloseimpfpflicht aus und schlug im Sommer 1944 vor, die Calmette-Impfung an Ausländern zu erproben. Der Präsident des Tuberkuloseausschusses und zuständige Referent im Innenministerium, der Internist Professor Kaiser Petersen, der selber Tuberkulosekranke als erbkrank definiert und damit der Sterilisierung überantwortet hatte, meinte, aufgrund des Wissensstandes seien weitere Versuche nicht nötig und Ausländer kämen nicht in Frage, weil die meisten von Tuberkulose durchseucht seien. Als Versuchspersonen waren nur Gesunde geeignet. Aber schließlich konnten die Differenzen ausgeräumt werden. Am 15. Januar 1945 wurde der Runderlass zur Tuberkulose-Schutzimpfung veröffentlicht, in dem deren besondere Bedeutung im Kriege betont und die freiwillige Calmette-Impfung für gefährdete Säuglinge und Erwachsene zugelassen wurde.
Auch wenn 1944 für Tuberkulose-Impfversuche Ausländer und Ausländerinnen nicht mehr in Frage gekommen waren, führten Wissenschaftler und Ärzte diverser Forschungseinrichtungen, darunter auch des Robert-Koch-Instituts, im Auftrag von Wehrmacht, Luftwaffe, SS und anderer Auftraggeber grauenerregende medizinische Versuche durch, darunter zahlreiche Impfversuche mit hochansteckenden Krankheitserregern. Die Opfer waren ausländische Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter, kriegsgefangene Häftlinge aus Konzentrationslagern, darunter auch Jüdinnen und Juden, sowie Kranke aus Heil- und Pflegeanstalten. Viele starben qualvoll während der Versuchsreihen, die Überlebenden litten lebenslang an den körperlichen und psychischen Folgen der Experimente. Nach dem Krieg wurden sie oft weiter diskriminiert. Rehabilitierung und Wiedergutmachung wurden ihnen über Jahrzehnte verweigert. Rehabilitiert wurden die Täter und ihre Helfer, konstatiert der Historiker Ernst Klee.
Sie machten wieder Karriere, lebten gesellschaftlich anerkannt, wohldotiert, gut versorgt.
Ein Beispiel aus der Region Hannover.
Professor Dr. Med. Hans Heinze. Er war unter anderem Mitglied des Kuratoriums der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für Hirnforschung und Leiter der Landesheilanstalt Brandenburg-Görden, der größten Kindermordstätte der NS-Zeit und als Gutachter am Krankenmord beteiligt. Ab 1954 war er Leiter der Jugendpsychiatrischen Klinik im niedersächsischen Landeskrankenhaus Wunstorf. Als er 1983 im Alter von fast 88 Jahren starb, bekundeten die Leitung und der Personalrat der Klinik in einer Zeitungsanzeige:
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Prinzipien und Organisation der NS-Medizin lebten auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Die mit dem Nachkriegselend einhergehenden Seuchen beflügelten die Impfkampagnen in Ost- und Westdeutschland, bei denen man auf die wissenschaftliche und organisatorische Expertise aus der NS-Zeit zurückgreifen konnte. Ernst Klee erinnert sich:
Ich wurde am 16. April 1946 im Alter von 4 Jahren in Frankfurt am Main geimpft. Die Bescheinigung lautet: Klee, Ernst, wurde gegen Diphtherie und Scharlach, Seuchen, die alljährlich viele tausende junge Menschenleben vernichten, schutzgeimpft und hat dadurch der eigenen Gesundheit und der des deutschen Volkes einen Dienst erwiesen. Unterschrift: Gesundheitspolizei.
Jahrzehntelang wurde die NS-Medizingeschichte vertuscht und verschwiegen. Inzwischen ist vieles erforscht, wenn auch längst nicht alles. Auch das Robert-Koch-Institut hat endlich, nach 60 Jahren des Schweigens, die eigene mörderische Geschichte aufarbeiten lassen. Die Frage, ob dies Folgen für die wissenschaftlichen Forschungen und die Politik dieser Institution haben wird, bleibt offen. Und die Medien? In der Corona-Krise wird deutlich, dass manche Journalisten die Medizinverbrechen der Nazis bis heute nicht zur Kenntnis genommen haben.
Kapitel 6. Schlussfolgerung. Zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung.
1947 wurde als Konsequenz aus den NS-Medizinverbrechen vom ersten amerikanischen Militärgerichtshof der Nürnberger Kodex formuliert, in dem es um zulässige medizinische Versuche geht. Dort heißt es:
Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben, dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst von Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen, dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können.
In Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist festgelegt, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Im Artikel 2 Absatz 2 wird als Grundrecht zwar das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit proklamiert, gleichzeitig aber festgelegt, dass in dieses Recht aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden kann.
Seit den 1980er Jahren gibt es von manchen Ärzten, Genetikern und anderen Wissenschaftlern immer wieder Vorstöße, das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Interesse der Forschung aufzuweichen und zu relativieren. Nachdem die NS-Geschichte des Robert-Koch-Instituts aufgearbeitet worden war, hob sein damaliger Präsident Prof. Dr. Reinhard Burger anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung 2013 die zentrale Bedeutung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit und der Unantastbarkeit der Menschenwürde hervor.
Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit des Menschen gab es und gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung. Dies gilt auch, wenn die Mehrheit oder politische Führung ein solches Verfahren toleriert oder gar fordert.
Ob der seit 2015 amtierende Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler oder Ärztefunktionär Montgomery diesen Satz formulieren würden, darf in Anbetracht ihrer eingangs zitierten Äußerungen bezweifelt werden. Neben Gesundheitsexperten und Ärztefunktionären stellen Politiker und Unternehmerverbände durch die Forderung nach einer Covid-19-Impfpflicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit zur Disposition. Und wieder soll es dabei um vermeintlich höherwertige Belange gehen, die Rettung der Gesellschaft, des deutschen Volkes oder auch der deutschen Wirtschaft. Ob den Protagonisten dieser Politik bewusst ist, welche Tradition sie pflegen und wie dünn das Eis ist, auf dem sie sich bewegen?